Falls ihr nicht bereits 1. Samuel Kapitel 17 aufgeschlagen habt, dürft ihr das jetzt machen. Wie Lukas schon gesagt hat, nach einer Unterbrechung machen wir weiter im ersten Buch Samuel in unserer Predigtserie und wir kommen heute mit Kapitel 17 zu einem großen Wendepunkt. Ja, der Mann nach dem Herzen des Volkes, Saul, der noch König ist, begegnet David. David, der Mann nach dem Herzen Gottes. David tritt auf die Bühne. Saul wurde von Gott als König verworfen. In Kapitel 16 haben wir gesehen, dass David von Gott als König erwählt wurde. In dem Kapitel 16 haben wir schon in gewisser Weise einen Blick hinter die Kulissen bekommen. Wir haben gesehen, dass Samuel David gesalbt hat. Wir haben auch den Blick bekommen, dass der Geist Gottes Saul verlassen hat, aber über David ist er gekommen. Und noch ist diese Tatsache nicht für alle offenbar in Israel. Saul ist weiterhin König über Israel, aber heute in Kapitel 17 und in den nächsten Wochen, in den nächsten Kapiteln werden wir Stück für Stück sehen, was diese Tragweite von diesem Wendepunkt ist. Erst einmal wendet sich die Erzählung aber wieder von David ab und wendet sich dem Schicksal von dem Volk Israel zu. Israel wird nämlich aufs Neue mit einem seiner größten Erzfeinde konfrontiert. Die Philister rücken wieder an. Ein ganzes Heer von Feinden ist in Israel, hat sich versammelt. Das haben wir in Vers 1, Lukas hat es uns gelesen, gesehen. Sie versammeln ihr Heer und wollen Israel angreifen. Einer der größten und gefürchteten Erzfeinde. Eine unglaubliche Heeresmacht. In Kapitel 13 hat sich diese Heeresmacht schon mal Israel annehmen wollen. Ja, dort lesen wir, dass sie wie das Sand am Meer ist. Also wirklich eine unglaubliche Heeresmacht. Und damals waren sie so groß, dass sie sich aus strategischen Gründen in drei Lager aufgeteilt haben. In drei Lager wollten sie Israel erobern. Doch auch zu diesem Zeitpunkt, als sich die Israeliten vor Angst in Höhlen versteckt haben und nicht wussten, wie sie mit dieser Macht umgehen sollen, hat Gott einen Retter geschenkt. Jonathan hat einen den Vorposten der Philister angegriffen und durch Gottes Hilfe hat er dadurch Israel einen großen Sieg beschert und sie sind in Angst und Panik sich wieder verstreut. Heute aber hat sich dieses Heer wieder zusammengeschlossen. Die Bedrohung ist aufs Neue Israel gegenüber. Und nicht nur das. Diesmal kommen die Philister mit einem Riesen, dem Goliath von Gath. Ein kriegerisches Monster, wir lesen, 6 Ellen und eine Handbreite groß. Das entspricht in etwa, je nachdem wie man es berechnet, 3 oder sogar über 3 Meter. Also Menschen von einer Größe, denen wir heute nicht unbedingt begegnen würde. Ich habe mal geschaut, der größte Mensch in der Geschichtsaufzeichnung war 2,70 Meter. Also auch das kein Vergleich zu diesem Goliath. Und der Text schildert diese Begegnung oder schildert die Reaktion der Israeliten wie folgt, als sie diesem Goliath, diesen Riesen begegnen. In Vers 11 lesen wir, sie entsetzten sich und fürchteten sich sehr. Und in Vers 24 wieder, und wer von Israel den Mann sah, floh vor ihm und fürchteten sich sehr. Doch da fassten die Männer neuen Mut. Und Vers 52, und die Männer Israels und Judas machten sich auf, erhoben Kampfgeschrei und jagten den Philistern nach bis nach Gath und bis an die Tore Ekrons. Ja, wie die Geschichte gut genug kennt, weiß, dass das nicht die ganze Geschichte ist und nur eine sehr, sehr verkürzte, falsche Darstellung. Viel ist dazwischen passiert, aber ich will, dass wir den Anfang und das Ende der Geschichte klar vor Augen haben, um den Kontrast zu sehen zwischen Männern, die sich fürchten und Männern, die mutig und mit Kriegsgeschrei ihren Feinden hinterherjagen. Und ich will uns diese eine Frage in dieser Predigt stellen, diese eine zentrale und wichtige Frage. Wie kann es sein? Wie kann es sein, dass Männer, die vor diesem Riesen, vor dieser Heeresmacht erstarren in Furcht und Angst, wie kann es sein, dass diese Männer daraufhin am Ende mit Mut und Entschlossenheit ihren Feinden nachjagen. Ja, was ist passiert? Wir haben es heute also mit einer Geschichte zu tun, mit einer radikalen Veränderung von Menschen, einer Veränderung von Furcht und Panik hin zu Mut und Entschlossenheit. Wenn du in deinem Leben Furcht kennst, Bedrängnis erlebst, wenn du Niedergeschlagenheit kennst, Hoffnungslosigkeit und dir Mutlosigkeit nicht fremd sind, dann ist die Geschichte heute für dich. Wir alle sind immer wieder in Situationen und erleben eine Art von Riesen, mit denen wir konfrontiert sind. Wir alle haben sie, Feinde oder Situationen, Schicksalsschläge, eigenes Versagen oder die Angst vor eigenem Versagen. Feinde, die zu groß für uns sind und uns innerlich immer wieder anklagen, die uns in Bedrängnis bringen wollen, entmutigen wollen. Ja, manchmal treiben sie uns in Panik, in Verzweiflung. Bevor wir weiterschauen, was passiert, uns dieser Frage stellen, möchte ich mit uns gemeinsam noch beten. Gott, wir danken dir für dein heiliges Wort. Wir danken dir, dass wir so viel von einer Geschichte, die so weit weg ist, doch für uns heute auch lernen dürfen. Aber dafür brauchen wir deine Hilfe, Vater. Hilf uns, unser Leben klar vor Augen zu haben. Hilf uns, dich vor Augen zu haben. Und sprich du in unser Leben, Herr, dass wir dich sehen, dass wir auch sehen, wo wir Riesen in unserem Leben haben, vor denen wir vielleicht schon kapituliert haben, vor denen wir immer wieder Angst und Schrecken haben. Hilf uns heute, unseren Blick auf dich zu lenken und zu sehen und zu lernen, was du uns durch diese Geschichte zu sagen hast. Amen. Also wie kommen wir zu diesem Vers 52? Wie kommen wir zu diesem Moment der Befreiung, des Losgelöstseins, der neuen Ermutigung? Zwischen uns steht immer noch der große Goliath, der entwaffnet werden muss. Ich habe die Predigt heute in zwei Teile unterteilt. Wir werden uns im ersten Teil anschauen, drei Wege, wie man nicht gegen Riesen kämpft. Bevor wir uns dann im zweiten Teil, dem einen und einzigen Weg anschauen, wie man den Riesen entwaffnen kann und siegreich sein kann. Und dann letztendlich zu Vers 52 den Moment des Losgelöstseins landen kann. Diese Struktur, da könnt ihr mir gerne folgen. Wir beginnen mit dem ersten Punkt, also drei Wege, wie man nicht gegen Riesen kämpft. Das ist einmal, dem Riesen aus eigener Kraft zu begegnen, in eigener Entschlossenheit nur genug Mut zu haben und dem Riesen entgegenzutreten. Ein zweiter Weg, den Riesen zu leugnen, ihn kleinzureden, vielleicht ihn gar nicht so zu sehen als ein Riese, das Problem herunterzuspielen. Und ein dritter Weg, das ist ähnlich wie der erste, hat aber eine religiöse Variante. Durch eigene Glaubenskraft werde ich Goliath besiegen. Diese drei Wege werden wir uns anschauen. Wir beginnen mit dem ersten Versuch, dem ersten Weg, wie man nicht gegen Riesen kämpft, dem Riesen aus eigener Kraft konfrontieren. Die meisten würden wahrscheinlich in Goliath diesen klassischen Typus sehen, dieser klassische Charakter, der auf seine eigene Stärke, auf seine eigene Größe, seine eigenen Kriegsfertigkeiten vertraut. Ja, die Art von Charakter, die gerne in sich selbst die Lösung für alle ihre Probleme finden will. Und das stimmt auch, Goliath verkörpert genau diesen Typus. Aber noch deutlicher sehen wir das Verhängnisvolle an diesem Weg in Saul. Sowohl Saul als auch Goliath operieren in dieser Hinsicht auf ganz ähnlichen Glaubensgrundsätzen bzw. Perspektiven. Aber am Beispiel von Saul sehen wir ganz deutlich, wie dieser Weg entlarvt wird, wie dieser Versuch entlarvt wird. Wir lesen weiter ab Vers 25, wo die Textlesung aufgehört hat. Schaut mit mir gerne rein, Vers 25. Und die Männer von Israel sprachen: Habt ihr den Mann heraufkommen sehen? Er kommt herauf, um Israel Hohn zu sprechen. Wer ihn erschlägt, den will der König sehr reich machen und ihm seine Tochter geben und will ihm seines Vaters Haus freimachen von Lasten in Israel. Soweit erstmal. Viele Hollywood-Filme folgen einem ganz bestimmten Handlungsablauf. Ja, sie zeigen uns einen Protagonisten, der mit einer großen Herausforderung gegenübersteht, einem Riesen und zeigen uns, wie dieser Protagonist nun mit diesem Riesen umgeht. Ja, das kann eine Identitätssuche sein, die Selbstfindung, ein Prozess, wo der Charakter sich mit sich selbst auseinandersetzen müssen. Was sind seine Ängste? Er muss sich seinen Ängsten stellen, er muss sich disziplinieren, er muss trainieren, er muss an sich arbeiten, um am Ende gegen diesen großen Riesen bestehen zu können. Und oft sind das in diesen Filmen auch Probleme, mit denen wir uns sehr gut identifizieren können. Und auch Happy Ends, die wir uns alle wünschen. Ja, die Liebe des Lebens wird erobert, der Außenseiter wird zum Helden und der Schwache triumphiert über den Starken. Wir lieben diese Filme, weil sie uns Hoffnung geben. Weil wir ein Stück weit in ihre Reise zum Überwinden des Riesen sie begleiten dürfen. Die Bibel ist aber kein Hollywood-Film und komplett anders, radikal anders. Sie zeigt uns ungeschminkt eine Realität von Versagen, eine Realität von Scheitern. Unser anfänglicher Protagonist, der Hoffnungsträger, mit dem wir alles in 1. Samuel begann, ist Saul. Vor allem aus der Perspektive von Samuel ist Saul der König, in den er seine Hoffnung gesteckt hat. Ja, Samuel sehnte sich für Saul ein Happy End. Und auch das ganze Volk wollte ja gerade einen König, weil sie hofften, er würde für sie stellvertretend ihre Kämpfe kämpfen. Wir erinnern uns, was der Wunsch des Volkes war. Ganz am Anfang, schon in Kapitel 8, lesen wir das. Unser König soll uns richten und vor uns herziehen und unsere Kriege führen. Das war der Wunsch, warum sie einen König haben wollten. Und als sie damals Saul erblickten und sahen, wow, dieser Mann ist groß, dieser Mann ist prachtvoll, keiner ist ihm gleich, da jubeln sie und sagen, lang lebe der König, lang lebe König Saul. Und das geht erstmal gut. Die erste Bedrohung kommt für das Volk Israel in Kapitel 11, sehen wir das, Nahas, der König der Ammoniter tritt auf, er bedroht Israel und da kämpft Saul tatsächlich für Israel. Ja, er versammelt das ganze Volk, tritt diesem Nahas entgegen und befreit das Volk. Klar wird allerdings in dieser Geschichte, dass es in erster Linie Gott war, der durch Saul Israel befreite. Denn der Geist Gottes lag zu diesem Zeitpunkt auf Saul. Das sagt uns der Text ganz deutlich. Oder kam über Saul im Moment der Bedrohung. Mittlerweile war der Geist Gottes aber von Saul gewichen. Und so blieb Saul nichts anderes als seine eigene Kraft und vielleicht den Reichtum und den Einfluss, den er noch als König hat. Doch das Problem ist, seine Kraft und sein Mut reichen nicht aus gegen diesen Goliath. Wir lesen nichts von einem mutigen Saul. Ja, stattdessen sehen wir, dass er seinen Reichtum als König einsetzt und die Hand seiner Tochter als Versprechen einsetzt, um jemand anderes für ihn kämpfen zu lassen, um jemanden zu finden, der den Kampf für das Volk Israel führt. Er versucht, sie in gewisser Weise frei zu kaufen. Jemand anderes soll kämpfen. Deshalb ist uns Saul hier eine Warnung für uns alle, die wir versuchen, aus eigener Kraft unsere Riesen zu besiegen, die aus eigener Kraft und Stärke den Sieg bringen wollen. Wenn es jemand in Israel gegeben haben könnte, dann doch Saul. Er war doch eigentlich der Riese. Er war doch der, der einen Kopf größer war als alle in Israel. Er war doch der, der jetzt prädestiniert wäre, um diesem Goliath stellvertretend für sein Volk entgegenzutreten. Aber genau das wurde scheinbar zu seinem Verhängnis. Auf sich selbst und seine Kraft zu vertrauen, ist ein gefährlicher Weg. Denn auch wenn du eine Zeit lang erfolgreich bist und alles ganz gut funktioniert, irgendwann kommt jemand, der noch größer ist als du. Jemand, der noch klüger ist als du, noch erfolgreicher ist als du, vielleicht noch schöner ist als du, beliebter, einfach cleverer. Was es auch immer ist in deinem Leben, wo du gerne darauf vertraust, worauf du gerne dich klammerst, es wird vergehen. Entweder ein anderer kommt, der dich übertrumpft, oder deine Stärke, Schönheit und Weisheit werden allmählich vergehen. Ja, und selbst wenn du dieser eine unter eine Million bist, ja, und dir alles gelingt, du immer erfolgreich bist, immer der Beste bist, sei gewarnt, denn wenn nicht in diesem Leben, so finden wir alle im Tod einen Riesen, den kein Mensch bezwingen kann. Ja, deshalb sagt Matthäus 16 im Neuen Testament, Vers 26, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Und was kann der Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? In Goliath hat Saul einen Riesen gefunden, der zu groß für ihn ist. Ja, Hollywood-Stories können nicht die Lösung für uns sein, können uns nicht helfen, können uns nicht retten. In uns selbst ist und kann nicht die Lösung sein, den Riesen zu entwaffnen. Ein zweiter Weg, wie man nicht gegen Riesen kämpft, ist, den Riesen einfach zu verleugnen. Wir lesen weiter ab Vers 26. Vers 26. Da sprach David zu den Männern, die bei ihm standen. Was wird man dem geben, der diesen Philister erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister, der das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt? Da sagte ihm das Volk wie vorher, das und das wird man dem geben, der ihn erschlägt. Und als Eliab, sein ältester Bruder, ihn reden hörte mit den Männern, wurde er zornig über David und sprach, warum bist du hergekommen und wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit wohl und deines Herzens Bosheit. Du bist nur gekommen, um den Kampf zuzusehen. David antwortete, was habe ich denn getan? Ich habe doch nur gefragt. Und er wandte sich von ihm zu einem anderen und sprach, wie er vorher gesagt hatte. Da antwortete ihm das Volk wie das erste Mal. Was genau war das Problem von Eliab? Warum reagiert sein ältester Bruder so grantig gegen ihn und unterstellt ihm viel Böses? Und vielleicht hilft uns, um das nachzuvollziehen, uns kurz uns in die Sicht oder in die Perspektive von Isai, dem Vater von Eliab und David, hineinzuversetzen. Isai, wie die meisten anderen in Israel, war nicht bei der Schlacht dabei, weiß nicht gerade, was bei dem Heer von Israel abgeht, die gegen die Philister kämpfen. Isai denkt wahrscheinlich, ja, meine Söhne müssen wohl ganz hungrig sein. Meine Söhne sind schon 40 Tage am Kämpfen gegen die Philister und sie brauchen bestimmt Essen, um wieder neu zu Kraft zu kommen. Also genau wissen wir jetzt nicht, was er gedacht hat, aber als ein guter Vater sendet er seinen jüngsten Sohn, sendet er David, um sich zu erkundigen, wie es denn meinen ältesten drei Söhnen so geht. Und er schickt ihnen Käse für den Hauptmann, Korn und Brot für die Söhne mit. Und David kommt zur Schlacht, die tatsächlich aber gar keine Schlacht ist, die seit 40 Tagen nichts anderes gemacht haben, als vor diesem Goliath zu stehen und sich zu fürchten und vor ihm zu fliehen. Dieser Philister Goliath sieht Tag ein, Tag aus verhöhnt und verspottet. Anders als David verbrachte Eliab schon bereits 40 lange Tage unter dieser drückenden Demütigung von diesem Goliath. Er war ja auch Teil des Heers und damit war er auch in gewisser Weise gefordert. Er hätte ja auch hinaustreten können, um gegen diesen Goliath zu kämpfen. Aber stattdessen war er einer von denen, wie auch alle anderen, die zurückgewichen sind in Furcht und Schrecken und sich vor diesem Goliath lieber verstecken wollten. Und jetzt kommt sein kleiner Bruder, der jüngste Bruder, kommt und sieht, was hier gerade abgeht. Und vielleicht kannst du nachvollziehen, wie sich so ein großer Bruder fühlt. Vielleicht kannst du nachvollziehen, was in seinen Gedanken abgeht. Und denkst so, ja toll, jetzt kommt mein kleiner Bruder und läuft zu meinem Vater zurück und erzählt von meinen Ruhmestaten hier gegen die Philister. In gewisser Weise wurde die Schande und die Schmach, die auch auf Eliab lastete, von David aufgedeckt. Wie geht es dir, wenn du in deiner Schwachheit konfrontiert wirst, wenn deine Unfähigkeit, Riesen zu besiegen, sichtbar wird in den Augen von anderen? Wahrscheinlich eher demütigend. Doch das ist nicht alles. Ich denke, wir können aus Eliabs Verhalten noch mehr über sein Herz erfahren. Der Grund, warum er so böse reagiert, warum er David so anfährt, liegt wahrscheinlich darin, dass er sich seine eigene Schwäche noch nicht ganz eingestehen will. Er lebt in gewisser Weise in Verleugnung und ist gefangen zwischen seinem eigenen Stolz. Hey, ich kann diesen Goliath ja vielleicht doch besiegen, ich muss hier sein, ich muss kämpfen. Aber dann auch sein eigenes Versagen, hey, ich kann es eigentlich nicht. Ich kann diesen Goliath nicht besiegen. Und eine innere Zerrissenheit erlebt. Und ich denke, das ist genauso typisch für uns Menschen. Wenn die Wahrheit zu unannehmbar ist, die Realität zu bedrohlich, dann schalten wir gerne ab und verleugnen unsere Riesen. Machen sie vielleicht klein, spielen sie vielleicht herunter, wir reden uns ein, hey, ich hab schon alles im Griff. Ernest Becker, kein Theologe, auch kein Christ, sondern ein Sozialwissenschaftler, stellt in seinem Buch Denial of Death, also Leugnung des Todes, fest, dass wir Menschen alle mehr oder weniger in Verleugnung leben. Dass die Realität als sterbliche Kreaturen oft zu schrecklich ist, oft zu beängstigend, als dass wir sie vollumfänglich begreifen könnten und akzeptieren könnten. Stattdessen entwickeln wir meistens schon von klein auf gewisse Schutzmechanismen, wie wir uns vor diesen Ängsten schützen können, wie wir sie vielleicht abschwächen können oder ignorieren können. Und eine seiner zentralen Beobachtungen ist, dass Menschen versuchen, durch ihr Ego einen Weg zu finden, um mit ihren Ängsten fertig zu werden, um mit ihrer Todesangst fertig zu werden. Doch führt dieses Verhalten laut Becker oft sehr schnell zu Selbsttäuschung, zu Aggression und neurotischem Verhalten. Klingt das etwas nach Eliab? Becker schreibt weiter, jeder Mensch will ein Held sein, aber nicht unbedingt im Sinne von Superheld oder Kriegsheld, sondern als jemand, der Bedeutung hat, der etwas über sich hinausgehendes leistet und Teil von etwas Größerem ist. Und genau weil wir wissen, dass wir sterben müssen, versuchen wir stattdessen als Menschen symbolisch unsterblich zu werden, durch Leistungen, durch Einfluss, durch Kinder, Kunst, Religion, Ruhm, Karriere und so weiter. Das sind unsere Unsterblichkeitsprojekte als Menschen, in denen wir versuchen, als Helden zu bestehen in einer Welt, wo wir sterben müssen und nicht ewig sind. Ich denke, in Eliab wurde in der Begegnung mit David klar, dass er selbst kein Held ist. Wie klar ist es dir in der Begegnung mit deinen Riesen, dass du kein Held bist? Ja, wir können versuchen, durch diese sogenannten Unsterblichkeitsprojekte unserem Goliath aus dem Weg zu gehen, uns vielleicht abzulenken, unseren Goliath klein zu reden, aber diesen Riesen entwaffnen wir damit nicht. Es gibt noch einen dritten Weg, wie ich es vorher schon kurz angezeichnet habe, ein Weg, in dem Menschen versuchen, ihren Riesen zu begegnen. Er ist ähnlich wie der erste Weg, aber in gewisser Weise ein Mix aus Hollywood und Religion. Es hat einen sehr religiösen Charakter. Der Ansatz ist nicht unmittelbar aus dem Text erkennbar, aber eine Art von Anwendung, die wir sehr gerne in unseren Kirchen heute aus dem Text ableiten. Wir vergleichen uns mit David. Ja, und das klingt dann ungefähr so, ich bin vielleicht nicht perfekt, ich bin vielleicht oft wie Eliab, ich bin vielleicht oft auch wie Saul, aber wenn ich nur mehr wie David werde, dann kann ich diesen Riesen besiegen. Dann kann ich, wenn ich nur stark genug glaube, wenn ich nur genug Mut in mir aufbringe, dann wird es klappen. Das Ergebnis ist, dass wir uns und auch andere in unseren Gemeinden wahnsinnig geistlich unter Druck setzen mit so einer Herangehensweise an den Text. Und ich denke auch, dass dieser Text diese Anwendung eigentlich gar nicht machen will. Sprechen wir einen Moment über Goliath. Mit wem haben wir es zu tun? Er trug einen bronzenen Helm, er hatte einen bronzenen Speer und bronzene Knieschoner oder ja, Beinschoner. Er kommt heraus aus den Schlachtreihen der Philister und verhöhnt das Volk Israel jeden Tag aufs Neue, morgens und abends. Und damit es auch jeder Israel nicht nur spürt, sondern auch sicher weiß, sagt er ihnen das auch noch. Ja, in Vers 10 sehen wir das. Ich habe heute dem Heere Israels Hohn gesprochen, als ich sagte, gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Also er genießt es ganz offensichtlich, hier dieses Volk zu verspotten, dieses Volk zu demoralisieren, ja, jeden Mut zu nehmen. Nach wem klingt das? Nach wem klingt dieses Verhalten? Wer hat gefallen, Gottes Volk so herauszufordern und es mutlos zu machen und es zu verhöhnen? Ich denke, hinter Goliath steht diese alte Schlange, der Teufel. Mit all seinem Verhalten verkörpert nämlich Goliath genau jenen, der immer wieder bis heute versucht, gegen Gottes Volk zu kämpfen. Der Widersacher. Aber das sehen wir nicht nur an seinem Verhalten, ne? Tatsächlich sehen wir es auch an seiner Rüstung. Und ich denke, es ist nicht ohne Grund, dass der Text uns so genau seine Rüstung schildert. Das Wort Bronze nämlich, beziehungsweise Ehren in der Luther-Übersetzung, kommt aus dem hebräischen Wort Nahash und bedeutet Schlange. Die Worte sind gleich bzw. verwandt, weil wenn die Schlange zischt, ihre rötlich-bronzene Zunge hervorkommt. Und tatsächlich ist es auch nicht das erste Mal, dass wir im ersten Buch Samuel der Schlange begegnen. Erinnern wir uns an Nahas, den König der Ammoniter. Ja, bei ihm müssen wir gar nicht lange suchen in einer Rüstung. Sein Name heißt einfach Schlange. Was war seine Absicht? Schauen wir nochmal, ich lese uns kurz vor. Wir müssen nicht in Kapitel 11 zurückspringen. Aber Nahas, der Ammoniter, antwortete ihn: Unter diesen Bedingungen will ich mit euch einen Bund schließen, dass ich euch allen das rechte Auge aussteche und damit ganz Israel Scham und Schmach bringe. Wir sehen ein sehr gleiches und ähnliches Muster zwischen Nahas und Goliath. Schande, Furcht, Mutlosigkeit über Gottes Volk zu bringen. Wenn wir es mit Sünde, Tod und Teufel zu tun haben, brauchen wir nicht einfach mehr Glauben. Wir brauchen einen Retter. Und deshalb ist David, der diesem Riesen entgegentritt, nicht einfach nur ein Bild auf den besseren Gläubigen, sondern ein Bild auf den rettenden Christus. Es ging nie um deine persönliche Stärke und Kraft, die du im Glauben aufbringen kannst. Es geht um die Stärke der Person, in die du dein Glauben setzt. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Siehst du diesen Unterschied? Wir kommen zum zweiten großen Punkt, nachdem wir uns die drei Wege angeschaut haben, wie man nicht gegen Riesen kämpft, wollen wir jetzt uns diesen einen und einzigen Weg anschauen, wie wir Riesen entwaffnen können. Und dafür lese ich mit uns ab Vers 31 und ihr dürft gerne wieder mitlesen ab Vers 31. Und als sie die Worte hörten, die David sagte, brachten sie es vor Saul und ließ ihn holen. Und er ließ ihn holen. Und David sprach zu Saul: Seinetwegen lasse keiner den Mut sinken. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David: Du kannst nicht hingehen, um mit diesem Philister zu kämpfen, denn du bist zu jung dazu. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. David aber sprach zu Saul: Dein Knecht hüte die Schafe seines Vaters. Und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde, so lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und er rettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen und diesem unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einen von ihnen. Denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Und David sprach: Der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von dem Philister. Und Saul sprach zu David: Geh hin, der Herr sei mit dir. Im weiteren Verlauf sehen wir, wie Saul David noch ausrüsten will. Er gibt ihm seine ganz persönliche beste Rüstung, ja seinen Helm, den Saul als König halt so hat, sein Schwert gibt er David, seine Rüstung, alles, was er zu bieten hat, aber nichts davon passt David, nichts davon ist er gewohnt und so wählt David einfach nur seine Hirtenschleuder. Seine Hirtenschleuder und seinen Hirtenbeutel. Er geht zum Fluss, holt sich 5 glatte Steine und packt sie in seinen Beutel ein. Keinerlei sonstige Rüstung. Und genau damit wird der Kontrast so perfekt. Also wir sehen diesen Hirtenjungen ohne Kriegserfahrung, ohne Waffenrüstung, bislang komplett unbedeutend, gegen den berüchtigten Goliath, der so viel Waffen hat, so viel Rüstung, dass er sogar einen Waffenträger braucht, der vor ihm herläuft. Einen so heftigen Krieger, der von Jugend auf nichts anderes kennt, nichts anderes gemacht hat, als zu kämpfen. Ich wüsste nicht, wie dieser Kontrast noch stärker sein könnte. Ja, Goliath steht für alles, was die Welt zu bieten hat. Stärke, Größe, Reichtum, teure Rüstung, Erfahrung. Und David steht vielmehr für alles, wofür die Welt nichts übrig hat. Mir ist wichtig, dass wir diesen Kontrast sehen zwischen David und Goliath, bevor wir uns der finalen Schlacht widmen. David tritt diesem 3 Meter hohen Monster Schritt für Schritt entgegen, nur mit einer Schleuder. Er nähert sich dem Kopf der spottenden und fluchenden Schlange. Wir lesen zusammen weiter ab Vers 40b. Und er, also David, nahm die Schleuder in die Hand und ging dem Philister entgegen. Der Philister aber kam immer näher an David heran und sein Schildträger ging vor ihm her. Als nun der Philister aufsah und David anschaute, verachtete er ihn, denn er war noch jung und er war bräunlich und schön. Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stecken zu mir kommst? Und der Philister fluchte den David bei seinem Gott und sprach zu David: Komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln unter dem Himmel geben und den Tieren auf dem Felde. David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israel, den du verhöhnt hast. Heute wird dich der Herr in meine Hand geben, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue und gebe deinen Leichnam und die Leichname des Heeres der Philister heute den Vögeln unter dem Himmel und dem Wild auf der Erde. Damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat, und damit diese ganze Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft, denn der Krieg ist des Herrn und er wird euch in unsere Hände geben. Als sich nun der Philister aufmachte und der Herr ging und sich David nahte, lief David eilends von den Schlachtreihen dem Philister entgegen. Und David tat seine Hand in die Hirtentasche und nahm einen Stein daraus und schleuderte ihn und traf den Philister an die Stirn, dass der Stein in seine Stirn fuhr und er zur Erde fiel, auf sein Angesicht. So überwand David den Philister mit Schleuder und Stein und traf und tötete ihn. David aber hatte kein Schwert in seiner Hand. Da lief er hin und trat zu dem Philister und nahm dessen Schwert und zog es aus der Scheide und tötete ihn vollends und hieb ihm den Kopf damit ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr stärkster tot war, flohen sie. Vers 52. Und die Männer Israels und Judas machten sich auf, erhoben das Kampfgeschrei und jagten den Philistern nach, bis nach Gath und bis an die Tore Ekrons. Es hat uns zu Beginn die Frage gestellt: Wie kann es sein, dass eine Schar von verängstigten, mutlosen, furchtvollen Kämpfern von Israel plötzlich dieses Heer von Israeliten wird, die entschlossen und mutig mit lautem Kampfgeschrei den Philistern hinterherjagen. Und ich glaube, die Antwort könnte nicht deutlicher sein, weil sie einen Retter haben. Ja, wir brauchen einen Helden, der für uns kämpft. Der Kampf um den Sieg ist nämlich nicht uns zugerechnet, sondern Gott. Ihm allein gehört der Kampf und ihm allein gehört auch der Sieg. David hatte das erkannt. David hatte die geistliche Perspektive hinter dieser Bedrohung von Goliath gesehen. Und deshalb kämpft er auch nicht in seinen Namen und sagt, hier ist David, du hast vielleicht noch nicht von mir gehört, aber ich kämpfe jetzt gegen dich. Nein, er kommt im Namen des Herrn. Er kommt im Namen des Herrn und zeigt uns, dass der Kampf und die Rettung dem Herrn gehören. Ja, was sagt er in Vers 46? Damit alle Welt inne werde oder erkennt, dass Israel einen Gott hat. Und damit diese ganze Gemeinde inne werde erkennt, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft, denn der Krieg ist des Herrn. Und er wird euch in unsere Hände geben. Das ist die große Botschaft aus Kapitel 17. Das ist die große Botschaft, wenn wir Kapitel 17 nicht isoliert als Geschichte betrachten, sondern im Kontext von dem ganzen Buch Samuel lesen. Denn was war denn bisher geschehen? Israel hatte Gott als König verworfen. Sie hatten einen anderen König gewollt, einen, der wie die Heidenvölker war. Groß in den Augen der Welt, stark und mächtig, und sie bekamen Saul. Als David durch den Geist Gottes in einem unmöglichen Kampf diesen Riesen gegen jede Erwartung besiegt, offenbart Gott für Israel und auch für uns und für alle Welt unmissverständlich, wer auf seine eigene Kraft vertraut und auf die Dinge dieser Welt, der kommt zu Fall. Wer aber auf den Herrn vertraut, der wird nicht zu Schanden, sondern findet Rettung. Oder um es in Hannas Worten aus Kapitel 2 zu sagen, Hanna ist die Mutter von Samuel, sie sagt, der Herr wird die Füße seiner Getreuen behüten, aber die Gottlosen verstummen in der Finsternis, denn der Mensch vermag nichts aus eigener Kraft. Die Widersacher des Herrn werden zerschmettert werden, er wird über sie donnern im Himmel, der Herr wird die Enden der Erde richten und wird seinem König Macht verleihen und das Horn seines Gesalbten erhöhen. Goliaths Hochmut kommt vor seinem Fall. Davids Demut, sein Gottvertrauen, aber bringt ihm den Sieg. Denn nichts vermag der Mensch aus eigener Kraft. Also für das Volk Israel sind diese ganzen Geschehnisse in erster Linie ein Aufruf von Gott, umzukehren. Ein Aufruf von Gott, Buße zu tun, ja? Kehre zurück zu mir, Volk Israel. Ihr habt doch euren Gott, ihr habt doch einen König. Ihr habt mich zwar verstoßen, aber ich will euch auch nicht verstoßen. Ich will treu sein, ich will barmherzig sein. Ich will nicht, dass ihr ins Verderben lauft. In eurer größten Not schenke ich euch einen Retter. Denn es gibt keine Rettung, außer bei mir allein. Halten wir diesen Gedanken einen Moment fest. Denn tatsächlich ist es für Israel nicht das erste Mal, dass sie mit Riesen konfrontiert sind. Erinnern wir uns, bevor das Volk Israel in das verheißene Land kommen darf, schicken sie Kundschafter vorneweg, die sollen das Land auskundschaften. Und was sehen sie in diesem Land? Sie sehen Riesen und sie fürchteten sich, genau wie heute in Kapitel 17 dieser Geschichte, fürchtet sich das Volk Israel und sie sagen, boah, wir können Gott nicht vertrauen. Er hat uns vielleicht bis hierhin geführt, aber da sind Riesen. Wir sollten wieder zurückkehren oder was auch immer, aber wir können es nicht mit diesen Riesen aufnehmen. Und Josua sagt ihnen noch so, nein, er warnt sie und sagt, seid nicht so widerspenstig gegen den Herrn, fürchtet euch nicht vor diesem Volk, dieses Landes, denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, mit uns aber ist der Herr, fürchtet euch nicht vor ihnen. Doch wir alle wissen es, das Volk wollte nicht hören. Das Volk hat sich gefürchtet. Sie haben nicht der Stimme Josuas vertraut. Sie haben nicht ihren Herrn, König und Retter vertraut. Und was ist die Konsequenz davon? Sie müssen 40 Jahre durch die Wüste wandern. 40 Jahre Hoffnungslosigkeit. 40 Jahre müssen sie warten, bevor sie in das verheißene Land kommen. Und ich denke, es ist kein Zufall, dass diese Zahl 40 hier wieder auftaucht in diesem heutigen Text. Genau 40 Tage muss das Volk Israel, das Heer Israel, vor diesem Goliath sein und unter Spott und Schande sein Rufen, sein Brüllen hören und sie können nichts tun. Und Israel hätte wieder versagt. Israel hätte wieder versagt, wenn Gott nicht diesmal einen Retter geschenkt hätte. Doch diese Geschichte, die Geschichte der Bibel, endet nicht mit David. Endet nicht mit David als Retter, sondern Jesus selbst wird sich eines Tages in die Wüste begeben. Genau 40 Tage. Und auch er wird der zischenden Schlange entgegentreten. Die Schlange, die ihn in der Wüste versucht. Und was tut sie? Sie versucht ihn genau auf gleiche Weise. Vertraue auf dich selbst, vertraue auf dich selbst, vertraue nicht auf den Herrn. Doch Jesus widersteht der Schlange. Jesus erliegt nicht der Versuchung. Jesus selbst konfrontiert letztendlich in seinem Leben den ultimativen Riesen auf seinem Weg ans Kreuz. Er kämpft und siegt in einer Weise, wie es auch keiner erwartet oder für möglich gehalten hätte. Und damit wird Jesus für uns zu unserem eigentlichen Retter, auf den das Beispiel von David letztendlich nur hindeuten kann. Das ganze Kapitel 17 ist in vielerlei Weise eine illustrative Miniatur von Gottes großem Heilsplan, von seinem Erlösungswerk, von seinem Evangelium. Denken wir kurz zusammen darüber nach. Ja, wie David von seinem Vater gesandt wird, so wird Jesus vom Vater im Himmel gesandt. Wie David zu den verlorenen und angsterfüllten Israeliten kommt, so kommt Jesus zu verlorenen Menschen, die Gott als ihren König verworfen haben, in ihrer Verlorenheit und in ihrer Furcht leben, Menschen in der Finsternis, wie Johannes 1 es sagt. Wie David von seiner eigenen Familie nicht aufgenommen wird, ja, von Eliab scharf angefahren wird, so wird auch Jesus von den Seinen nicht angenommen werden und aufgenommen werden. Wie Eliab voller Zorn und Widerspenstigkeit David begegnet, so hassen Menschen auch Jesus heute, der als Licht in die Welt kommt. Sie hassen ihn, weil Jesus, wie David bei Eliab, offenbart, in welcher Verlorenheit wir Menschen uns befinden. Und das, obwohl Jesus uns doch genau davor retten will und uns von Schuld und Schande befreien will. Und damit ist Jesus der noch viel größere und bessere David, denn während David das Brot von dem Vater bringt, so ist Jesus selbst das Brot des Lebens vom Vater im Himmel in diese Welt gesandt. So wie in der Schlacht von David und Goliath niemand damit rechnet, dass David siegt und gerade Goliath ihn verspottet und verhöhnt, so wird Jesus verspottet am Kreuz. Und alle denken, was für ein schwacher und chancenloser König das nur ist. So wie David den Kopf des Goliaths abtrennt, so wird Jesus, wie verheißen aus Genesis 3, den Kopf der Schlange zertreten. Sünde, Tod und Teufel völlig entwaffnen und öffentlich zur Schau stellen. Und schließlich, so wie David durch den Sieg die Braut bekommt, die Tochter des Königs, so wird auch Jesus durch seinen Sieg die Braut bekommen, die Gemeinde der Gläubigen. Wir kommen zum Schluss und ich fasse nochmal zusammen mit uns. Riesen besiegen wir nicht, indem wir auf unsere eigene Kraft vertrauen, nur genug Mut zusammenbringen und den Riesen zu konfrontieren. Riesen besiegen wir auch nicht, indem wir unsere Rettungsbedürftigkeit leugnen, so wie Eliab. Riesen besiegen wir auch nicht, indem wir nur stark genug glauben. Riesen besiegen wir nur, wenn wir an den glauben, auf den vertrauen, der sie auch besiegen kann, unseren Herrn Jesus. Wir müssen und sollen nicht für den Sieg kämpfen als Christen, wir dürfen in den Sieg kämpfen als Christen. Ja, genau wie die Männer in Vers 52 freigesetzt sind durch die Heldentat von David, durch seinen Sieg, so besteht unser Kampf heute auch in einem freigesetzten Sieg von unserem Herrn Jesus Christus. Ja, unser Kampf besteht in erster Linie im Gebet auf unseren Knien. Rufen zu unserem Helden, zu unserem Retter. Wir ergreifen das Schild des Glaubens und wenden uns in aller Not, in aller Bedrängnis zu dem einen, der wirklich retten kann. Unser siegreicher Herr Jesus Christus. Gott hat mir in der Vorbereitung auf die Predigt in besonderer Weise das warnende Beispiel von Eliab aufs Herz gelegt. Wahrscheinlich, um mir zu sagen, hey Rico, du bist nicht der Held in deinem Leben. Aber vielleicht geht es dir heute auch so. Vielleicht hat Gott auch dir heute das Beispiel von Eliab besonders aufs Herz gelegt und dich damit überführt. Denn ich glaube, als Christen sind wir sehr, sehr schnell dabei, zurückzurutschen in ein Muster, wo wir uns selber wieder als Helden in unserem Leben sehen wollen. Wie viel Prozent von deinen Gedanken drehen sich allein um dich, um deine Heldentaten, um deinen Ruhm? Wie viel Energie, Kraft und Zeit steckst du in deine eigenen Unsterblichkeitsprojekte? Und warum ich diese Fragen selber zum Zittern ein bisschen bringe, und ich hoffe euch auch, ist Folgendes. Was passiert, wenn Jesus heute an deine Tür klopft, wenn er zu dir kommt, wenn er anklopft und dich eigentlich beschenken will, aber du so beschäftigt bist mit deinen Unsterblichkeitsprojekten, selber deine Heldenstatuen baust, Jesus kommt und dein Retter sein will, dein Held sein will, aber du mit dir und deinen Projekten beschäftigt bist. Wenn er dir, wie bei Eliab, aufzeigt, dass du nicht der Held bist in deiner Geschichte. Wenn Jesus dich heute auffordert, hau deine Heldenstatuen um. Gib deine Unsterblichkeitsprojekte auf. Lass los davon. Die Frage ist, wirst du dich dann an Jesus stoßen? Wirst du ihn abweisen? Lasst uns umkehren und beten, dass Gott uns verändert. Und wir immer mehr ihn Held und König sein lassen in unserem Leben. Denn bei ihm allein ist die Rettung. Amen. Ich bete mit uns. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du dich Menschen annimmst, die in Furcht und Finsternis sind. Dass du deinen Sohn als Licht in die Welt gesandt hast, um Menschen Rettung zu schenken, obwohl sie es nicht verdient haben, obwohl sie dich als Gott schon lange verlassen haben. So gehst du ihnen doch nach. Wir danken dir so sehr dafür. Wir danken, dass in deinem Sohn eine Rettung ist, die wir niemals selbst hätten erringen können. Danke, dass du für uns stellvertretend dem Goliath, Sünde, Tod und Teufel entgegengetreten bist und den großen Sieg für uns errungen hast, sodass wir nun im Sieg leben dürfen als Christen und nicht mehr für den Sieg kämpfen müssen. Wir loben und preisen dich dafür und bitten dich so sehr, dass du uns ein Herz schenkst, das nicht mehr an uns selbst, an unseren eigenen Heldenstatuen hängt, unsere eigenen Königreiche, die wir so gern wieder bauen, sondern ganz dich als König sehe, dich Held sein lässt und deinen Willen tut, Herr. Wir bitten das als Gemeinde, dass du unser Herz dahingehend veränderst, Herr. Danke, dass du auch darin so gnädig und gütig bist und wir uns ganz auf dich verlassen dürfen. Amen.